Der Dschungel war eine kleine Stadt. Dann zu den Höchstzeiten haben da mehr als 10.000 Leute gelebt und die haben sich halt ihr Zuhause so gebaut mit den Möglichkeiten, die sie halt hatten, wie man sich ein Zuhause vorstellt, mit sämtlicher Infrastruktur, die man braucht, so kleine Shops und Supermärkte, kleine Cafés, es gab kleine Restaurants, es gab eine Bar, es gab Kirchen, es gab Moscheen, Krankenstationen, es gab einen eigenen Radiosender, eine Bibliothek, ein Theater. Also man kann sich das praktisch vorstellen, wie so eine Kleinstadt halt so unter sehr prekären Bedingungen so gebaut ist. Es gab ein kurdisches Viertel, ein eritreisches Viertel, ein sudanesisches Viertel. Es war nie so klar getrennt, aber schon so in verschiedene so Bereiche so gegliedert. Also meistens so entlang so sprachlicher und kultureller Grenze gemacht. Wirklich wie eine kleine Stadt.
Was hat denn dann letztendlich zu dieser groß angelegten Räumung im Oktober 2016 geführt und wie lief diese ab?
Der Dschungel wurde in zwei verschiedenen Schritten geräumt. Es gab eine Teilräumung des südlichen Teils im Februar und März 2016. Da wurde der komplette südliche Teil geräumt. Die einzige Sache, die stehen gelassen wurden, waren eine Schule und eine Kirche. So, und dann wurde im Oktober eben der gesamte Dschungel geräumt. Und es war bei beiden Räumungen war halt eben die Begründung, die die Behörden hatten, halt die Leute sozusagen dem geregelten gesetzlichen Prozess zuzuführen. Die Leute wurden mit großen Reisebussen in so verschiedene Aufnahmezentren, die bei ganz Frankreich verteilt waren, gefahren und sollten dann eben da in Frankreich den Asylantrag stellen. Bei der Räumung im Süden hat es noch nicht so funktioniert. Die meisten Leute sind dann halt einfach in den nördlichen Teil des Camps gezogen. Bei der Räumung des nördlichen Teils dann sind schon relativ viele Leute weggegangen, weil sie halt so einfach keine Chance mehr gesehen haben. Also es war klar, so der Dschungel wird in ein paar Tagen spätestens weg sein und wir haben ihn ja auch dann relativ schnell komplett platt gemacht und es war auch klar, dass die Leute, die vor Ort auf der Straße bleiben, irgendwie gerade die nächsten Wochen irgendwie einem sehr hohen Repressionsdruck ausgeliefert sein werden. Sind dann viele Leute in ein zweites Camp nach Dunkirk weitergegangen, was ja so die zweite Stadt im Norden Frankreichs ist, wo relativ viele Migrantinnen leben und darauf warten, nach Großbritannien weiterzukommen. Die Räumung im Süden, bei der war ich selbst mit dabei, von daher kann ich dazu mehr sagen als zu der im Norden. Die war sehr brutal. Wir haben halt so gewartet, bis die Leute beim Frühstück waren, bevor sie die Zelte mal zerstört haben. Wir haben Leute, die sich aus Protest auf ihre Zelte oder auf ihre Hütten draufgesetzt haben, mit Gewalt von diesen Hütten runtergeholt, selbst schwangere Frauen, die gedroht haben, sich selbst zu verletzen, wurden mit Gewalt von ihrer Hütte geholt. Es wurde gerade am ersten Tag der Räumung wurde sehr, sehr viel Tränengas verwendet. Es wurde auch Gummischrot verwendet. Ja, dann auch so gezielt, so eine Tränengaskartusche, wer die kennt, die werden ja ziemlich heiß. Und wenn man sowas halt in so eine Stadt, die aus Plastikplanen zusammengebaut ist, schießt, haben es halt auch so vermehrt zu Bränden. Also das möchte ich gar nicht sagen, dass die nur durch die Polizei also aufgelöst wurden. Es wurden auch von aus verschiedenen Gründen von Leuten Brände gelegt oder sind einfach auch durch wilde Zufälle irgendwelche Zelte in Flammen draufgegangen. Und dann lief es meistens so ab, dass statt zu versuchen, die Brände unter Kontrolle zu halten, die Polizei einfach ihre Polizeikette vorzog und dann einen größeren Bereich einfach mehr oder weniger kontrolliert hat, niederbrennen lassen. Was natürlich für Leute, die noch ihre Dokumente, ihre persönlichen Sachen, ihr persönliches Hab und Gut da drin hatten, katastrophal war. Die Organisationen, die da sind, haben regelmäßige Bevölkerungszählungen so gemacht, die auch relativ genau waren und die auch relativ gut durchgeführt wurden. Und bei der Räumung im Südteil des Dschungels sind allein 129 unbegleitete Minderjährige, die während dieser Räumung so verloren gegangen sind, wo man einfach nicht weiß, wo die sind, was mit denen passiert ist und wie sich halt niemand gekümmert hat, für die es keine Stellen gab, von denen man heute nicht weiß, was mit denen passiert ist. Also bei der Räumung des Nordteils war es halt genauso, dass solche Räumung meistens die sowieso schon verwundbarsten irgendwie noch am stärksten treffen. Zum Beispiel bei der Räumung des Nordteils waren bis zu, ich glaube, 1000 oder 1500 Minderjährige, die sie über mehrere Tage in so Schifffahrtscontainer besperrt haben, in so einem eingezäunten Areal, wo kein so Betreuungspersonal war, da war kein Begleitungspersonal da, war, es gab keine Nahrung, die Trinkwassersituation war sehr prekär und wenn halt nicht irgendwie die Hilfsorganisation da gewesen wäre, dann wären die Kinder so komplett sich selbst überlassen gewesen und solche so Geschichten, die gibt es halt sehr, sehr viele und auch so Sachen wie das bis zum Schluss teilweise den Leuten nicht klar war, wo sie jetzt hingefahren werden. Es wurden manche Leute in den Glauben gelassen, dass sie jetzt mit den Reisebussen nach Großbritannien fahren dürfen, so einfach damit sie halt irgendwie sich ein bisschen kooperationsbereiter zeigen. Ja, so also es wurde wie in der gesamten Situation in Calais gar kein Wert auf die Bedürfnisse der Leute gelegt, sondern es ging halt nur irgendwie darum, irgendwie einen möglichst reibungslosen Ablauf präsentieren zu können. Nachdem die Räumung des nördlichen Teils war und die Leute in die Aufnahmezentren gebracht wurden, hatten sie einen Monat Zeit, in dem sie sich entscheiden konnten oder sich Gedanken darüber machen mussten, ob sie jetzt in Frankreich den Asylantrag stellen wollen. Und wenn sie sich dagegen entschieden haben, wurden sie nach diesem Monat wieder auf die Straße gesetzt. Und also praktisch einen Monat nach der Räumung wurde es merklich mehr, dass wieder mehr Leute zurück nach Calais gekommen sind.
Du hast vorhin schon gesagt, dass dort im Dschungel von Calais bis zu 10.000 Menschen gelebt haben, als die Räumung stattgefunden hat. Heute leben rund 1.000 Menschen in Camps in Calais. Wie hat sich das umverteilt? Wie sind diese Menschen dort wieder hingelangt? Sind das noch Menschen, die auch im Dschungel gelebt haben oder haben sich mit der Zeit neue Camps gebildet?
Es leben gerade in Calais um die 600 Leute. Also es gab eine Zählung von Mitte Juni, da kamen wir auf die Zahl 565. Das dürfte jetzt mittlerweile ein bisschen mehr sein. Wie du auf die 1000 kommst, es gibt ja noch eine zweite Stadt in Nordfrankreich, in der es große Camps gibt, nämlich in Dunkirk. Das ist so circa eine halbe Stunde Fahrzeit entfernt. Da wohnen auch nochmal 500 bis 600 Menschen. Die Menschen, die jetzt in Calais sind, sind zum größten Teil, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht unbedingt Leute, die schon damals, also 2015, 2016 da waren. Es gibt noch so vereinzelte Leute, die schon mal damals da waren, aber das ist relativ wenig. Sonst ist schon so eine relativ große Fluktuation drin. Die Fluktuation geht in zwei Richtungen. Zum einen natürlich, es gibt die Leute, die heutzutage trotz der ganzen Grenzkontrollen nach Großbritannien kommen. Und dann sind die Menschen halt meistens relativ mobil und flexibel und bewegen sich so ein bisschen zwischen Dunkirk, Calais, Brüssel, Paris, so ein bisschen hin und her. Es sind so die Städte in der Region, wo es größere Gruppen an Migrantinnen gibt, die auch meistens auf der Straße leben, mehr oder weniger. Also von daher so bewegen sich die Leute ziemlich viel dazwischen. Und so natürlich so die Situation, wenn man dann eine ganze Weile ist, es gibt auch Menschen, die das halt einfach bricht, sage ich mal, die einfach sagen, okay, wir wollen hier nicht mehr leben, wir können hier nicht mehr leben, die dann aus Calais weggehen.
Der britischen und französischen Regierung scheint es auch so ganz recht zu sein, dass so eine Art Irrglaube herrscht, dass sich in Calais die Situation verbessert hätte und dort nicht mehr Hunderte von Menschen in unzumutbaren Zuständen leben müssen. Wie sieht denn derzeit so die Lage von Camps dort aus und die aktuelle Lebenssituation von den geflüchteten Menschen in Calais?
Genau, das war das Ziel, dass es eben halt nicht mehr so präsent ist. Jetzt, wo das Thema nicht mehr so in den Medien groß ist, jetzt, wo nicht mehr so viele Journalistinnen da sind, wo nicht mehr so viele Freiwillige da sind, haben sie natürlich viel, viel freiere Hand. Also sie können sich halt einfach mehr erlauben, was sie sich halt vorher nicht so erlauben konnten, weil halt eben das mediale Echo deutlich größer gewesen wäre. Zum Moment leben die Leute im Calais in vier verschiedenen Camps, die sich alle so grob entlang der Autobahn befinden. Ich glaube, im größten Camp leben um die 300 bis 350 Leute. Das ist auf so einer Deponie, wo die Leute halt so zwischen riesigen Felsbrücken und in einem kleinen angrenzenden Wäldchen schlafen. Dann gibt es noch ein kleineres Camp mit so 30 bis 40 Leuten. die direkt neben meinem großen Kreisel an der Autobahn schlafen. Und dann gibt es noch zwei kleinere Camps. Das kleinste ist, glaube ich, so 10 bis 12 Menschen, ist ein bisschen weiter entfernt von der Autobahn. Ja, aber die Situation ist die, bis 20. Juni gab es bereits 803 Räumungen in diesem Jahr, also auf die 4 Camps verteilt, zum Teil sogar 2 Räumungen pro Tag. So eine Räumung kann man sich so vorstellen, die Polizei kommt meistens relativ früh morgens und dann haben die Leute, wenn sie Glück haben, ein paar Minuten Zeit, ihren Kram zusammenzupacken, das heißt ihre Zelte zusammenzubauen, ihre ganzen Klamotten, ihre Dokumente, ihr Telefon, ihre Lebensmittel zusammenzusuchen und dürfen die Sachen halt mitnehmen und jede Sache, die da gelassen wird, beschlagnahmt die Polizei, zerstört sie. Und wenn die Leute halt nicht so viel Glück haben, dann haben sie überhaupt keine Zeit, ihre Sachen zusammenzupacken. Dann kommt die Polizei sofort mit Tränengas und Pfefferspray und Schlagstöcken und die Leute können halt nur noch schnappen, was sie gerade irgendwie tragen können. Und die Sachen, die dann noch da sind, werden von der Polizei beschlagnahmt. Zum Teil werden da auch ziemlich willkürlich Leute verhaftet für mehrere Tage in den Gewahrsam genommen. Durch diese konstanten, ja nahezu täglichen Räumungen kommen die Leute halt nie wirklich zur Ruhe, weil du halt nie weißt, wann genau kommt die Polizei, wie ist die Polizei heute drauf. Und es gibt halt auch keine Möglichkeit, sich dem Ganzen zu entziehen. Im Dschungel damals gab es noch irgendwie so einen gewissen Raum, wo man sich zurückziehen konnte, wo die Polizei halt irgendwie keinen freien Zugriff hatte und man gewusst hat, wenn ich hier jetzt drin bin, dann habe ich halbwegs meine Ruhe vor der Polizei. Es gibt halt heutzutage sehr, sehr wenige soziale Strukturen, die es halt damals viel gab im Dschungel, wo halt irgendwie Leute zusammen gelebt haben in kleinen Gruppen, sich Schlafplätze geteilt haben und dann irgendwie so geschaut, dass sie irgendwie in Schichten schlafen oder so. Sowas gibt es heute halt einfach gar nicht mehr, weil es viel weniger die Möglichkeit gibt, dass sich so feste Gemeinschaften formen, weil halt die jeden Morgen wieder zerstreut werden von der Polizei.
Kannst du etwas über die Stadtpolitik von Calais sagen? Wie geht die Stadt damit um? Gibt es dort auch Hilfe von der Stadt angeboten oder stoßen die geflüchteten Menschen dort auf Ablehnung?
Calais ist eine Stadt, die sich so seit Jahren so ein bisschen im Niedergang befindet, sage ich mal. Sie war früher sehr bekannt für ihre Großindustrie und ein sehr beliebtes Tourismusziel, was ja jetzt beides Branchen sind, die tendenziell in Europa in den letzten Jahren mehr so negative, schrumpfende Entwicklungen durchgemacht haben. In dem Bezirk, in dem Calais liegt, also da ist ein Nord-Pas-de-Calais, hat zum Beispiel der Front National bei der Wahl 2012 gut ein Viertel der Stimmen geholt und 2017 sogar mehr als ein Drittel der Stimmen geholt. Also es gibt schon so ein sehr großes Potenzial an irgendwie tendenziell rassistisch eingestellten Leuten. Das bekommen auf jeden Fall auch die Migranten zu spüren. Also wenn sie sich so in der Stadt bewegen, kommt es regelmäßig vor, dass sie beleidigt werden, bedroht werden. Ja, das zieht sich dann natürlich auch ein bisschen durch die Politik der Stadt. Die Bürgermeisterin von Calais, die heißt Natacha Bouchard, die hat das Bürgermeisteramt witzigerweise von einem Vertreter der kommunistischen Partei in Frankreich übernommen. Sie gehört aber zu den Republikanern. Man kann sich das so ein bisschen wie bei uns in Deutschland die Union vorstellen. Also wie so eine Partei, die ein bisschen so ein bürgerlich-konservatives Bild vorgeben will, die aber gerade in speziellen Städten eben doch sich sehr, sehr stark irgendwelchen Rassistinnen andient. Das hat zum Beispiel zu so Sachen geführt, dass die Hilfsorganisationen, die da vor Ort sind, zum Beispiel dafür klagen mussten, dass nach der Räumung des Dschungels, dass die Stadt Sanitäranlagen für die Leute bereitstellen musste und damals lebten noch knapp um die 1000 Leute dort und das wollte die Stadt halt nicht tun. Dagegen wurde geklagt, dann wurde die Stadt vom Gericht dazu gezwungen und dann hat die Stadt, ich glaube, 6 kleine Dixi-Klos und 2 Wasserhähne und 2 Duschen aufgestellt. Die Organisationen mussten irgendwie dafür klagen, dass sie Lebensmittel und Klamotten so verteilen dürften. Das hat die Polizei mit der Begründung unterbunden, dass sie damit die öffentliche Ordnung stören würden. Dagegen wurde wieder geklagt. Den Prozess haben die Organisationen natürlich wieder gewonnen. Die Bürgermeisterin schießt halt regelmäßig gegen die ganzen Hilfsorganisationen und gegen die Migrantinnen, die ja den Ruf der Stadt ruinieren würden. Also man merkt schon, dass bei einem Großteil der Leute in der Stadt sind die Freiwilligen und die Migrantinnen auf jeden Fall nicht so gern gesehen. Was natürlich gar nicht bedeutet, dass es nicht auch Leute gibt, die von da kommen, die sich super krass engagieren, super viel freiwilligen Arbeit leisten.
Hauptsächlich einsetzen für die MigrantInnen in Calais, das tun Hilfsorganisationen. Könntest du vielleicht einen Überblick geben über dieses Netzwerk an Initiativen, die dort vor Ort sind und vielleicht auch einen Einblick geben in deine eigene Arbeit, denn du warst ja selbst auch in den vergangenen Jahren regelmäßig vor Ort.
Es gibt in Calais ein großes Warehouse-Lagerhaus, wo die meisten Organisationen eigentlich sitzen. Also es gibt die größte und bekannteste Organisation wahrscheinlich, nennt sich Help Refugees. Das ist eine Graswurzelorganisation, die sich im Jahr 2015 gegründet hat. Seitdem ist diese Organisation relativ groß gewachsen und die sind so die größte Organisation, die in Calais gerade vor Ort ist. Und dann gibt es noch verschiedene britische Organisationen, die, bei der ich die meiste Zeit aktiv war, ist die Refugee Community Kitchen. Das ist eine Gruppe, die halt jeden Tag warme Mahlzeiten kocht. In der Hochzeit, in der ich da war, haben wir bis zu 400.000 warme Mahlzeiten gekocht. Gerade dürften es so um die 1.000 Stück sein. Dann gibt es noch das Women and Children Center, die sich vor allen Dingen in Dunkirk um eben alleinreisende Frauen und Familien kümmern. Dann gibt es noch den Refugee Youth Service, die sich halt hauptsächlich um unbegleitete Minderjährige kümmern. Dann L'Auberge des Migrants, eine französische lokale Organisation, die auch schon seit 10 Jahren mindestens dort aktiv ist. Die haben zum Beispiel die ganzen Mietverträge für das Warehouse, die haben die Versicherung über ihren Namen laufen. Und dann, was mich besonders freut, eine Gruppe, die jetzt seit ein paar Monaten selbst aktiv ist, ist das Kollektiv Appel d'Air. Das ist eine migrantische Selbstorganisation von Migrantinnen, die dort leben in Calais und die jetzt einfach die Sache für sich selbst in die Hand nehmen wollen, die für sich selbst protestieren wollen. Vielleicht ein bisschen zu dem, was ich so gemacht habe, weil ich habe die meiste Zeit, wie gerade schon gesagt, in der Refugee Community Kitchen gearbeitet. Wir haben damals mit so einer sehr kleinen improvisierten Küche gestartet und halt jetzt über die Jahre eine relativ professionelle Industrieküche zusammengebaut mit wirklichen Dunstabzugshauben und wirklichen Tischen und scharfen Schneidemessern und so Schneidehilfen. Und so der Tag beginnt halt meistens irgendwie, dass ganz viele Leute mal zusammenstehen und schnibbeln. Dann haben wir zum Beispiel jeden Tag 180 Kilo Zwiebeln geschält und geschnitten. Wir wollen halt auch schauen, möglichst preiswert, möglichst nahrhafte, aber trotzdem irgendwie den Wünschen der Leute angepasste Mahlzeiten zu kochen. Und das funktioniert auch, würde ich sagen, erstaunlich gut. Wir haben meistens so 1-2 Leute in der Küche, die das gelernt haben zu kochen, also die halt irgendwie diesen so Beruf so gelernt haben. Und sonst so besteht die Küche eigentlich nur aus Freiwilligen. Also wer halt was kann, bringt es Leuten halt irgendwie bei. Und wer sagt, okay, ich kann nicht kochen und ich fühle mich auch nicht in der Lage zu schneiden, die Person geht halt zum Spülen.
Jetzt hast du schon gesagt, es gibt dieses Warehouse, in dem die Hilfsorganisationen sitzen und sich die Engagierten auch beteiligen. Wie sind denn die Hilfsorganisationen mit diesen Polizeieinsätzen konfrontiert oder wie gehen die damit um?
Die meisten Freiwilligen sind damit nicht unbedingt konfrontiert, weil die eben, wie gesagt, meistens relativ früh morgens stattfinden. Es gibt ein spezielles Team, eine Gruppe von Leuten, die nennen sich Human Rights Observer-Team, die halt so gezielt morgens zu den Schlafplätzen der Leute fahren und irgendwie versuchen, die Räumung zu dokumentieren so ein bisschen und halt auch einfach den Leuten ein gewisses Maß an Schutz zu geben, weil nur ganz allein dadurch, dass die Polizei weiß, dass sie beobachtet und gefilmt wird, führt das manchmal dazu, dass sie ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen humaner sind. Das heißt es nicht unbedingt zwangsläufig. Vor kurzem wurde ein Freund von mir freigesprochen, der halt so einen Polizeieinsatz dokumentieren wollte. Also es war nicht morgens bei der Räumung, sondern es war am Tag. Also der wurde bei so einem Polizeieinsatz von der Polizei über eine Leitplanke gestoßen, auf die Straße gestoßen, wo gerade fließend Verkehr war. Und dafür wurde er dann von der Polizei wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte festgenommen und ihm wurde der Prozess gemacht und ihm drohten bis zu 5 Jahre Knast. Der wurde jetzt freigesprochen zum Glück, aber das sind so Sachen, die schon häufiger passieren, dass wenn man so die Polizeigewalt dokumentieren will, kriegt man Platzverweise, Gewaltandrohung, man wird festgenommen. Du wirst halt, wenn du in so einem Van von einer der Organisationen unterwegs bist, wirst du regelmäßig kontrolliert von der Polizei, also auch in einem sehr überproportionalen Maße. Deine Personalien werden regelmäßig kontrolliert und so solche Sachen. Aber es ist so natürlich gar nichts gegen die Repressionen, die die Migrantinnen so bei sich ergehen lassen müssen. Die werden nachts willkürlich verhaftet, geschlagen, ihre Sachen werden konfisziert. Hatten wir im Winter jetzt relativ regelmäßig, dass ihnen ein Schuh geklaut wurde, ja, dass ihre Smartphones demoliert wurden, dass sie sich regelmäßig bei Routinekontrollen bis auf die Unterwäsche entkleiden müssen, solche Sachen. Und die versucht das Human Rights Observer Team eben zu dokumentieren und das dann halt irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben jetzt zum Beispiel im November einen Bericht dazu rausgebracht, den es auch auf der Webseite des Refugee Infobusses gibt, wo sie ein Jahr lang so gut es eben möglich ist, die Polizeigewalt dokumentiert haben. Die französische Polizei, so interessiert es nicht, selbst der Beauftragte der französischen Polizei für Polizeigewalt war schon da und hat in seinem Bericht festgehalten, dass sich die Polizei gegen jeden Grundsatz, gegen jede Regel verhält, das, was sie tut, menschenunwürdig wäre. Aber viel hat sich dann halt eben danach nicht verändert. Und mit nicht viel meine ich einfach nichts, gar nicht.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Und zwar, wie kann man sich denn, wenn man jetzt das hört und sich auch selbst gerne engagieren möchte, wie kann man sich denn erstmal so informieren und dann aber auch auf verschiedene Arten und Weisen Solidarität zeigen und sich beteiligen?
Ich glaube, jede dieser Organisationen, die ich gerade genannt habe, hat eine Facebook-Seite und meistens auch eine Homepage und da gibt es dann drauf so einen Button für Leute, die da gerne volontieren würden und da wird das dann so eigentlich relativ genau so erklärt. Das ist so eine der sehr, sehr schönen Sachen an Calais, dass eben diese Infrastruktur genau dafür so gemacht ist, dass eben Leute, die noch kein Vorwissen haben, die noch keine Vorerfahrung haben, sich möglichst niedrigschwellig so beteiligen können. Was wir so ein bisschen machen, also ich bin ja auch Teil der Gruppe Biscuits for Calais und wir haben uns zum einen zum Ziel gesetzt, irgendwie die Informationen über die Situation in Calais im deutschsprachigen Raum irgendwie ein bisschen zu verbreiten. Wir verstehen uns als so Ansprechpartner für Leute, die irgendwie Fragen haben zum Volunteering oder die uns auf sonstige Art und Weise unterstützen wollen. Also man muss ja noch nicht mal dort hinfahren, um die Sache zu unterstützen oder die Menschen dort zu unterstützen. Da ja doch relativ regelmäßig Leute aus Deutschland nach Calais fahren, gibt es halt die Möglichkeit zum Beispiel den Leuten Spenden mitzugeben, so bevorzugt Zelte und Schlafsäcke. wir versuchen dann so ein bisschen, dass wir sagen, wenn Leute nach Frankreich fahren, können sie sich bei uns melden und wenn Leute Spenden haben, können sie sich bei uns melden und dann, dass wir irgendwie schauen, dass wir eben die beiden Seiten dann zusammenbringen. Man kann natürlich auch irgendwie Soli-Partys oder sonstige Soli-Aktionen machen. Was halt eins der grundlegenden Probleme ist, ist halt, dass es kein großes öffentliches Interesse mehr in der Situation gibt. Und ich glaube, fast jede Sache, die irgendwie das Interesse der Leute oder die das Thema so ein bisschen präsenter macht, ist jetzt mal irgendwie eine lohnenswerte solidarische Unterstützung. Was aber, glaube ich, das Beste oder was ich jeder Person, die sich das zutraut, empfehlen würde, ist einfach mal hinzufahren, wirklich, weil man kann sich stundenlang Geschichten darüber anhören, Zeitungsartikel drüber schauen, Dokumentationen darüber schauen. Aber wenn man selbst da war, dann kann man Leuten davon erzählen, dann fahren die Leute hin. Und ich glaube, es ist was, was wir so ein bisschen wieder in so Bewegung setzen müssen. Es ist halt einfach, dass Thema bei Leuten präsenter wird und dass halt auch Leute wieder mehr anfangen, ja, die Leute, die gerade noch in Calais sind, zu unterstützen.